Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflanzen und ihr Mikrokosmos, den wir im Rahmen des Forschungsverbunds TRR 356 Plant Microbe aufnehmen. Unsere Forschung beschäftigt sich mit dem faszinierenden Wechselspiel zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Das sind Kleinstlebewesen, die für unser bloßes Auge unsichtbar sind und durch deren Interaktion die Pflanze sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden kann. Mein Name ist Dagmar Hann, ich bin selbst Biologin und Teil dieses Forschungsverbunds. Heute zu Gast ist Professor Dr. Corbinian Schneeberger vom Lehrstuhl für Genetik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Guten Morgen, Corbinian.
Hallo, guten Morgen, Dagmar.
Corbinian, bevor wir uns mit deiner Forschungsfrage, deinem Forschungsfeld beschäftigen, hätte ich so ein paar einfache Fragen für dich zum Warm-up. Und meine erste Frage wäre, wenn du für einen Tag eine Pflanze sein könntest, welche wäre das und warum?
Was für eine Pflanze wäre ich gerne? Ich wäre, glaube ich, gerne oder ich würde mich vergleichen mit einer Kletterpflanze. Ich glaube, ich würde mich gerne als etwas sehen, was klettert und was wo hochkommt und was weiterkommen will. Und wenn man es beschneidet an der Ecke, dann kommt man an einer anderen Stelle weiter und dann kommt man woanders hoch. Und das ist, glaube ich, so ein Bild, das ich gerne mit mir verbinden würde.
Das ist cool, ja. Kann ich mir direkt visuell vorstellen. Weißt du denn noch, welche Pflanze du zuletzt ganz bewusst betrachtet hast, außerhalb des Forschungsalltags, wo du gesagt hast, ah, die ist aber schön?
Ja, ganz genau weiß ich das. Und ich wehre mich jetzt ein bisschen gegen die Frage, weil an was ich da gedacht habe, war einfach die Tomaten heute Morgen, die ich meinem Sohn in seine Knapperbox reingetan habe. Und das bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, dass Pflanzen nicht nur ein Forschungsgegenstand ist, sondern etwas sind, an das wir uns in der Forschung auch gerne dran binden, dass Pflanzen Nahrung sind, dass ein großer Teil der Kalorien, über 80% der Kalorien, die man im Durchschnitt auf der Welt konsumiert, sind von Pflanzen und nicht von tierischen Eiweißen oder tierischen Produkten. Und das ist ein Aspekt, der dann natürlich wiederum im Umkehrschluss für uns sehr wichtig ist in der Forschung und unsere Forschung letztendlich motiviert, dass es etwas ist, was ganz nah bei uns als Menschen ist und nicht nur Pflanze für sich selbst betrifft.
Als du die Tomaten heute Morgen in die Brotbox getan hast, hast du da auch an deine Arbeit dann gedacht?
Was mich bei Tomaten, wenn man die so im Supermarkt kauft, diese kleinen Kirschtomaten, immer wahnsinnig fasziniert, ist, dass die so schön und hart und proper sind und nicht von Pathogenen affektiert sind, nicht irgendwie überhaupt sehr schön sind einfach und nicht abgekämpft sind, wie manche Pflanzen das eigentlich sind. Wenn man die bei uns im Garten sucht, dann sind die Tomaten, denen geht es da nicht so gut.
Oben ein bisschen Mehltau, ein bisschen Pseudomonas, irgendwelche Bakterien-Spots.
Genau, also das ist ja das, was man kennt, wenn man selber Pflanzen anpflanzen lässt. Und wenn es nicht die kleinen Mikroben sind, dann sind es die großen Schnecken und irgendwas kriegt die Pflanzen immer. Aber diese Tomaten, die man so im Supermarkt bekommt, die sind eben sehr stark und Pflanzen können stark werden durch Pflanzenzüchtung.
Mit welcher Wissenschaftlerin oder welchem Wissenschaftler, tot oder lebendig, ganz egal, würdest du gerne mal einen Tag lang forschen, wenn du könntest?
Ich habe so einen Crush und das ist Frederik Sanger. Und Frederik Sanger, da faszinieren mich so mehrere Aspekte an seinem Leben. Also der hatte einen Nobelpreis schon bekommen, relativ früh, 1958, für die Analyse oder für die Entwicklung von Methoden, wie man Proteinstrukturen rekonstruieren kann. Und ich glaube, eines von den sehr berühmten Proteinen, die er da strukturell analysiert hat, war Insulin, also immer noch ein wahnsinnig wichtiges Protein, auch in der Medizin. Und das war ihm aber nicht genug. Und er hat dann in diesen Strukturanalysen-Methodiken sich von den Proteinsequenzen, von den Aminosequenzen, hat er sich weg oder weiterentwickelt zu DNA und hat dann eine DNA-Sequenziermethode entwickelt, für die der, und das ist das, was mich dann als weiteren Aspekt, nicht nur das DNA, Entwicklung von DNA-Sequenzierungsmethoden für uns natürlich total relevant ist und quasi der Start meines ganzen Forschungsfeldes, aber der hat dafür dann den zweiten Nobelpreis bekommen, 1980. Und der faszinierende Schritt, den er danach gemacht hat, war nicht jetzt auch noch auf den dritten Nobelpreis zu gehen, sondern er ist einfach in Rente gegangen. Er hat gesagt, das war genug. Hat sich ein Haus an der Themse gekauft, hat sich in seinen Garten gesetzt und hat ihn schön gemacht. Und das ist, finde ich, auch einen bemerkenswerten Schritt, dass man irgendwann mal auch sagt, das ist genug und jetzt ist die nächste Generation dran, auch wenn man wirklich etwas geleistet hat, wird es wirklich nur sehr, sehr wenigen Menschen auf der Welt gelungen ist, 2 Nobelpreise zu bekommen.
Gibt es da andere, die das geschafft haben? Mir fällt niemand ein.
Ich glaube, es gibt 3 oder 4, okay. Aber das ist jetzt halbes, ja. Dreiviertel Wissen. Er ist nicht alleine, das okay. weiß ich. Das ist nicht er alleine, ja. aber unter all den Nobelpreisträgern, egal ob 1, 2 oder 3 oder wie viel auch immer, ist es wirklich, also glaube ich, ein sehr rarer Fund, wenn man jemanden hat, der sich zurückzieht und nicht mehr meint, dass er mit seinem Wissen die Welt noch weiter belichten muss.
Ja, er hat es genau richtig gemacht. Er ist gegangen, als es am schönsten war wahrscheinlich.
Ist gegangen, als es am schönsten war, ja.
Aber ich merke schon, du bist voll drin in deiner Forschung, in deinem Forschungsthema, überall und jederzeit. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang hören. Also du bist jetzt Professor für Genome Plasticity and Computational Genetics hier an der LMU München in der Fakultät für Biologie. Und jetzt erstmal die erste Frage wäre, wie bist du da überhaupt hingekommen? Was hast du studiert? Was waren so die wichtigsten Stationen in deinem Leben?
Also vorneweg, ich wollte nie Professor werden und dass ich es geworden bin, war eine reine familiäre Entscheidung, dass wir von Köln, wo wir davor waren, zurück nach München wollten und dann brauchte ich ja auch irgendwie einen Job und dann wurde es der. Und ich wollte auch gar nicht Bioinformatiker oder Genetiker oder Pflanzenforscher werden, sondern ursprünglich wollte ich Arzt werden, habe auch Medizin studiert und während dem Medizinstudium ist mir dann aber aufgegangen, dass das eigentlich nicht das ist, was ich will und war dann sehr auf der Suche und das war am Anfang des Jahrhunderts, also vor 25 Jahren, wo auch so diese große erste IT-Welle kam und ich hatte da selber mir einfach für mich selber als Hobby Programmieren beigebracht. Und dann war Bioinformatik so ein bisschen die logische Konsequenz aus meinem privaten Interesse und aus dem, was ich bisher im Studium gemacht hatte, Medizin, wo auch eben viel in den Grundlagen, viel Biochemie, Physiologie und so weiter drin vorkam. Und das hat mir dann eben Biologie natürlich auch. Und das hat mir dann, dann so den Weg geebnet in die Bioinformatik, in das Studium der Bioinformatik. Und da hatte ich dann wirklich das Glück, dass ich einen Mentor gefunden habe, der mich als studentische Hilfskraft eingestellt hatte, den Klaus Meyer am Helmholtz-Institut hier, der auch immer noch ein Kollege von uns ist, auch in unserem Konsortium. Und der hat mich unter seine Fittiche genommen. Und als ich ihn aber dann bat, gar nicht bei ihm weitermachen zu dürfen, sondern dass ich dann weg wollte aus München, einfach die Welt sehen, woanders hinziehen, irgendwas machen, vielleicht nicht die Welt, aber Tübingen sehen, hat er mich weiterhin zum Detlef Weigel, auch ein weiteres Mitglied unseres Konsortiums, lustig, wie alles wieder zusammenkommt, geschickt, um da dann meine Masterarbeit und dann auch meine Doktorarbeit zu machen. Mhm. Und den in Detlef Weigel Labor, das ist wirklich eine der Labore, die fundamentale Arbeiten gemacht haben für Pflanzengenomik. Und da bin ich dann reingewachsen in dieses Feld und war dann so glücklich, dass ich in einer Zeit meine Doktorarbeit gemacht habe, wo gerade die neuen DNA-Sequenziertechnologien da, wo man die es dann ermöglicht haben, wirklich im Hochdurchsatz Pflanzengenome anschauen zu können, begonnen hatte. Und das war dann so ein hottes Feld, dass ich nur mit meiner Doktorarbeit allein dann eine Gruppenleiterstelle am Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln bekommen habe und da dann zur Konkurrenz gewechselt bin. Und da bin ich dann sehr zufrieden für 10 Jahre geblieben, bevor ich dann eben zurück nach München gegangen bin an die LMU und hier jetzt dann ein Professor in der Genetik bin. Genau. Mhm.
Du hast jetzt schon gesagt, Genomik. Was ist erstmal ein Genom?
Genom bezeichnet man das gesamte Erbmaterial, das wir haben, das wir weitergeben, also sowohl wir Menschen, jedes Tier, aber auch jede Pflanze, jedes Lebewesen, dadurch definiert sich Lebewesen, hat ein Genom und das gibt es an die nächste Generation weiter. Das ist ein fundamentaler Teil von dem, was wir Leben nennen. Und dieses Erbmaterial ist konkret implementiert als ein Molekül und dieses Molekül ist die DNA oder die DNS auf Deutsch und das ist eine lange Kette von einzelnen Bausteinen, von einzelnen 4 verschiedenen Bausteinen. Und von diesen Molekülketten haben wir dann je nach Art abhängig eine geringe Anzahl. Wir Menschen 23, glaube ich, die Pflanzen haben zwischen 2 bis viele, aber es bleibt immer in so einem in Größenordnung von vielleicht unter 100 Chromosomen, nennt man die dann, diese Molekülketten. Hm. Teile dieser Molekülketten werden an die nächste Generation weitergegeben. Mhm. Und dadurch entsteht dann eben ein unabhängiges Individuum der nächsten Generation. Mhm. Und das bezeichnen wir eben als das Genom.
Also das Genom ist quasi die Summe aller Gene, die wir haben, die Gesamtheit der Erbinformationen plus alles, was man braucht, damit das richtig ausgelesen werden kann, richtig weitergegeben werden kann, richtig
strukturiert vielleicht auch werden kann.
Genau, also die Gene sind dann bestimmte Abschnitte auf diesen Molekülketten, die wiederum auf Proteine translatiert werden, genau.
So, jetzt machst du Computational Genetics, also du untersuchst die Gene oder die Genome mit dem Computer, sag ich mal, oder bioinformatisch. Wie genau kann man sich das vorstellen? Was genau machst du da?
Warum braucht man einen Computer? Kommt eigentlich aus dem Fakt, dass diese Molekülketten, diese DNA, die einzelnen Chromosomen, unglaublich lang sind. Hm. Und in der Wissenschaft benutzen wir immer ein bisschen kryptische Beschreibungen, wie lang solche Molekülketten sind. Also wir bezeichnen entweder die Anzahl der Molekülketten oder auch sogar das Gewicht benutzen wir, wie schwer solche Moleküle sind, um zu beschreiben, wie groß sie sind. Aber selbst Wissenschaftler und unsere ganzen Studenten können immer mit diesen Beschreibungen letztendlich in der Praxis nichts anfangen. Und was wir mal gemacht haben, ist, wir haben einfach so ein Gedankenexperiment gemacht und haben uns überlegt, was wäre denn, wenn man die gesamte Sequenz, die ganze Abfolge eines Genoms kennen würde. Also man würde wissen, dass das Genom von einer bestimmten Pflanze mit A losgeht, mit C weitergeht, mit G und das sind die bestimmten vier, oder AGCT sind die Namen der vier Bausteine, aus der DNA besteht. Und wenn man die Abfolge nun kennen würde und ausdrucken würde, wie groß wäre denn der Papierstapel? Mhm. Und wenn man jetzt ein menschliches Genom zum Beispiel ausdrucken würde mit ganz normalen Schriftgrößen, beidseitig natürlich, wir wollen kein Papier verschwenden, dann hätte man einen Papierstapel von über 100 Metern. Das ist also das Buch des Genoms eines einzelnen Menschen. Mhm. Und wenn man mit so einem Buch arbeiten will, dann kann man das nicht mehr per Hand machen. Sobald man über Genomik, also die Wissenschaft von Genomen redet, braucht man einen Computer. Absolut notwendig. Das heißt, wir sind in Big Data Analysen. Wir sind wirklich da, wo man sich überlegen muss, wie macht man jetzt effiziente Vergleiche von solchen Büchern, von solchen Genomen? Mhm. Wie macht man effiziente Analysen? Und darum ist Genomik immer eine Computerwissenschaft.
Aber dich interessiert nicht nur, wo jetzt in diesem riesigen, 100 Meter hohen Buch die einzelnen Gene liegen, sondern auch, wo sind die Unterschiede zwischen verschiedenen Genomen, was gibt es Verschiebungen, solche Sachen. Ja, du vergleichst ganz viele Genome, wenn ich das richtig verstehe, in deiner
Genau, also Forschung. Die einzelnen Genome von einzelnen Individuen von zwei verschiedenen Pflanzen sind nicht identisch, sondern die können sich unterscheiden. Mhm. Und die Unterschiede zwischen diesen beiden Pflanzen machen dann natürlich die vererblichen Merkmale, die unterschiedlich vererblichen Merkmale aus. Und die interessieren uns, welcher Unterschied im Genom für welche Veränderung letztendlich in der Pflanze zuständig sind.
Und dann beinhaltet deine Forschung noch dieses Genome Plasticity, was du dir anguckst. Was kann man sich unter dieser Genomplastizität vorstellen?
Das klingt ein bisschen kryptisch und es bezieht sich aber auf den Fakt, dass sich Genome verändern. Ein Genom ist nicht gleich, ist weder in einem einzelnen Körper, jede Zelle besitzt ein Genom und diese Zellen, obwohl sie versuchen, das Genom so gleich, so identisch wie möglich zu halten, kann sich verändern durch Schäden, die nicht richtig repariert wurden. Aber auch bei der Weitergabe des Genoms an die nächste Generation verändern wir das Genom. Und diese Veränderbarkeit eines Moleküls, das eigentlich sehr, sehr stabil sein muss, damit das Leben immer weiter gewährt ist, ist, was uns interessiert. Also wie verändert sich etwas, was sich nur marginal verändern kann, um seine grundsätzliche Funktion Leben zu kodieren, nicht verändern zu müssen, zu können.
Um diese Genome zu dekodieren, zu analysieren, verwendest du hochmoderne Sequenziertechnologien. Was sind das für Technologien und kannst du uns ganz einfach erklären, wie diese funktionieren?
Letztendlich gehen viele von diesen Technologien noch zurück auf die allererste Methode, die damals der Frederik Sanger, mein Held, entwickelt hat. Und die basieren auf dem Fakt, dass DNA nicht nur als eine einzelne Sequenz, als ein einzelner Strang vorkommt, sondern das Faszinierende an der DNA ist, dass sie zwei nebeneinander liegende Stränge darstellt. Und dadurch kann man sie replizieren. Dadurch kann man diese beiden Stränge auseinandernehmen und kann die beiden auseinandergenommenen Stränge von der DNA jeweils wieder vervollständigen, woraus man dann eine Kopie des Genoms gezogen hat. Mhm. Und diese von der Biologie, also wirklich von der Natur angelegte Charakteristik von DNA, kann man benutzen, um DNA dann auch zu sequenzieren, weil man diesen Prozess kann man im Labor, kann man nachvollziehen und auch beobachten. Und dadurch kann man die Sequenz, die Abfolge von DNA übersetzen. Das Problem dabei ist jetzt, und das ist, wo wieder die computergestützte Analytik mit reinkommt, ist, dass diese Abschnitte aus dem Genom, die man ablesen kann, nur sehr kurz sind. Also um in dem Bild von dem Buch wieder zu bleiben und im 100 Meter hohen Buch oder Papierstapel zu bleiben, ist, dass wenn man jetzt DNA sequenziert, kann man nicht das ganze Buch von vorne nach hinten durchlesen, sondern man kann nur kleine Abschnitte, man weiß noch nicht mal wo, ablesen. Und diese kleinen abgeschnittenen Schnipsel, die ungefähr 0,001% vom Genom ausmachen, sind im besten Fall ausmachen oder vielleicht sogar noch viel kürzer sind dann einfach durcheinander gewürfelte Schnipsel, die man jetzt wieder mit Hilfe eines Computers zusammensetzen muss, sodass man wirklich dann erst zu dem wirklichen Buch dann kommt.
Das wie heißt, ein gigantisches Puzzle. Und dauert es nicht wahnsinnig lange und ist es nicht unheimlich teuer, wenn dieses Buch so unendlich groß ist?
Das ist natürlich immer ein Faktor, Geld ist immer ein Faktor, aber in diesem Feld der Sequenziertechnologien ist gerade so viel Dynamik drin, dass jedes Jahr neue Verbesserungen der Technologien rauskommen und verschiedene Firmen in diesem Markt mitmischen, sodass der Preis von den Sequenzierungen jedes Jahr eigentlich sinkt und trotz des geringeren Preises sich aber auch verbessert. Mhm. Und dadurch wird beides einfacher, sowohl sich ein Genom sequenzieren zu leisten, als auch dann letztendlich das Genom zu analysieren. Und da ist die Entwicklung auch noch lange nicht am Ende und es ist spannend, das zu beobachten und das ist auch Teil dessen, was wir gerne in unserer Forschung mitmachen, ist das Ausprobieren von neuen Technologien und was bringt die letzte Verbesserung.
Darf ich fragen, wie viele Genome ihr schon ungefähr sequenziert habt? Kannst du das abschätzen?
Wie viele Genome haben wir? Ich weiß es nicht. Also es müssen Hunderttausende sein, weil wir…
Wow.
Das ist auch ein Fakt, das ist lustig und ist vielleicht nicht sonderlich intuitiv am Anfang, dass man das als einzelne Arbeitsgruppe kann. Aber wir haben vor kurzem Methodiken in unserer Gruppe etabliert, indem wir die Genome von einzelnen Zellen analysieren können. Und das können wir im Hochdurchsatz machen. Das heißt, wir analysieren nicht das Genom von einer einzelnen Zelle, sondern wir analysieren das Genom von Tausenden von einzelnen Zellen parallel.
Wow.
Und wenn wir die alle einzeln zählen, dann sind wir da wirklich im 100.000-Bereich.
100.000 Zellen derselben Pflanze?
Oder? Genau.
Wahnsinn. Also ihr seht quasi, wie die Genome sich unterscheiden in den einzelnen Zellen einer einzelnen Pflanze.
Genau.
Cool. Kannst du uns denn auch ein einfaches Beispiel geben, wie es zu diesen Veränderungen kommen kann? Also wenn du dich jetzt für diese einzelnen Zellen einer Pflanze interessierst, dann ja deswegen wahrscheinlich, weil sie Unterschiede aufweisen. Wie kommt es zu diesen Unterschieden und vielleicht auch in welcher Größenordnung treten solche Unterschiede auf?
Die Veränderung von Genomen, da muss man grundsätzlich zwei verschiedene Arten, wie sich Genome unterscheiden und berücksichtigen. Und die eine ist die Art der Genomveränderung, die wirklich vom Genom implementiert wird in der Produktion der Nachkommen. Und das nennt man meiotische Rekombination. Und da werden einfach die beiden Elterngenome, die jeder in sich trägt, die auch jede Pflanze in sich trägt, der eine Teil vom Genom kommt von der Mutter, der andere Teil kommt vom Vater, die werden miteinander vermischt. Und da werden sowohl die Eizellen als auch die Pollenzellen gebildet. Und da ist jede unterschiedlich. Und das ist auch der Grund, warum man nie gleich ist wie sein Geschwister. Und das ist bei Pflanzen nicht anders wie bei Menschen auch oder bei allen Tieren. Was uns aber in dem Konsortium hier mehr interessiert, sind die Unterschiede, die in der DNA spontan entstehen. Mhm. Und diese Unterschiede nennt man DNA-Mutationen. Diese Mutationen entstehen aus DNA-Schaden. DNA-Schaden oder Schäden an der DNA entstehen eigentlich permanent und immer. Jeder Körper hat pro Tag mit Millionen von DNA-Schäden zu tun. Und darum hat sich sowohl bei der Pflanze als auch beim Menschen ein Riesenapparatus entwickelt, um DNA-Schäden zu reparieren. Also ein ganz großer Teil unserer Energie stecken wir da rein, um diese Integrität der DNA wirklich beizubehalten. Jetzt ist es aber so, dass es auch nicht perfekt funktioniert und manchmal ist dieser Repair-Mechanismus, dieser Versuch, diese Schäden wieder rauszubekommen aus der DNA, nicht perfekt und dann kommt es in der Folge dazu zu einer Veränderung der DNA, also zu der Abfolge der einzelnen Bausteine in der DNA-Sequenz. Und in vielen Fällen, in allermeisten Fällen, sind diese Veränderungen klein und haben eigentlich keinerlei Bedeutung, haben keinerlei Wirkung auf den Organismus selbst und sind ja erst am Anfang auch in einer einzelnen Zelle drin. Aber ab und an in der Entwicklung eines Körpers, wenn solche Mutationen früh entstehen, dann können die sich in einem großen Bereich eines Körpers, eines Pflanzenkörpers fortsetzen und dadurch dann Veränderungen im Phänotyp, in der phänotypischen Ausprägung in der Pflanze selbst zu solchen führen. Meistens sind solche Schäden, wenn sie dann irgendeine Wirkung haben, gar nicht positiv für die Pflanze. Deshalb versucht sie auch zu verhindern. Und in manchen Fällen dann tatsächlich hat das doch einen Vorteil. Und wenn jetzt so eine Zelle, die so, oder die Zelllinien, die in der Pflanze betroffen sind, wenn die in dem Teil der Pflanze sind, die zuständig ist für die Produktion der Nachkommen, dann kann sich so eine Veränderung eben dann auch vererben und verfestigen in einer Pflanze und dann auch zu einer Veränderung, zur Evolution von einer ganzen Art führen in der Konsequenz.
Da möchte ich zwei Fragen anschließen. Die erste Frage ist die, ob jetzt in so einem Genom das gesamte Genom überall gleich anfällig ist für solche Veränderungen oder ob es Bereiche im Genom gibt, die sich häufiger verändern, die irgendwie instabiler sind als andere?
Das ist eine sehr interessante Frage und letztendlich auch Kern dessen, was wir in unserem Konsortium analysieren wollen. Es hat sich nämlich in den letzten Jahren herausgestellt, dass diese Mutationsraten nicht gleich verteilt sind über ein Genom. Und das war eigentlich etwas, was man wissenschaftlich historisch immer angenommen hatte, dass diese Mutationsraten gleich verteilt sind über ein Genom. Und es war doch eine große wissenschaftliche Diskussion darüber, ob sie das jetzt sind oder nicht sind und welche Mechanismen denn drunter liegen könnten, dass sie das nicht sind. Und folgend diesen Überlegungen haben wir uns dann gedacht, naja, es würde schon sehr viel Sinn machen, wenn diese Mutationsraten nicht gleich verteilt sind, weil die Pflanze mit etwas zu kämpfen hat, was an und für sich viel besser präpariert ist als die Pflanze. Und das sind nämlich Pathogene. Das heißt, das sind kleine Mikroben, das können Bakterien sein oder Hefen sein, die versuchen der Pflanze zu schaden, indem sie die Pflanze aufessen, indem sie der Pflanze ihre Nährstoffe wegnehmen, indem sie versuchen, von der Pflanze irgendeinen Vorteil zu bekommen, der in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen gar nicht für den Vorteil ist für diese Pflanze. Das heißt, diese negativen kleinen Attacken, mit denen eine Pflanze immer zu kämpfen hat, kommen normalerweise von Lebewesen, die eine viel geringere Generationszeit haben. Das bedeutet aber auch, naiv gedacht, dass diese kleinen Pathogene sich viel schneller evolvieren können. Und an und für sich müssten die sich ja dann, könnte man überlegen, sich so schnell evolvieren, dass sie jede Pflanze einfach in die Knie bringen. Aber was wir natürlich sehen draußen in der Natur ist auch, es gibt sehr viele Pflanzen und viele Pflanzen sind auch sehr gesund und sind nicht anfällig für irgendwelche Infektionen. Und das bringt so eine große Frage auf, wie schafft es also eine Pflanze, die mitunter ja mehrere hundert Jahre leben kann, wie schafft es so eine Pflanze, resistent zu sein gegen die Pathogene, die überall sind in der Natur? Und dieses Wettrüsten, wie man das sagt, also dieser Versuch, sich gegen Pathogene zu wehren und gleichzeitig der Versuch der Pathogene, sich gegen diese Abwehr wiederum selbst zu wehren oder um diese Abwehr außen rum zu kommen, in diesem Arms Race hat man sich jetzt überlegt, dass es ja Sinn machen könnte, wenn die Genombereiche, in denen diese Pflanzenabwehr kodiert ist, wenn die sich schneller entwickeln würden als der Rest von diesem Genom. Und das ist genau das, was wir in unserem Konsortiumsprojekt untersuchen, ist die Mutationsrate in den Bereichen im Genom, wo die Abwehr der Pflanze kodiert ist. Und ist es denn dann wirklich auch so, dass es schnellere Evolution und Mutationsraten in diesen Bereichen gibt?
Da habe ich noch eine vorausgehende Frage. Also wenn du dir jetzt verschiedene Zellen einer Pflanze anguckst, und du hast Zellen, die du mit einem Krankheitserreger behandelst, stresst und andere, die du nicht stresst. Würden sich auch die, die dem Krankheitserreger ausgesetzt sind, schneller evolvieren als die, also schneller verändern, als die, die unbehandelt waren? Also löst Stress, erhöhter Stress, biotischer oder abiotischer, auch mehr Mutationen aus, mehr Veränderungen aus?
Was wir bis jetzt sehen in unseren Daten, ist es tatsächlich so?
Ja.
Wir sehen tatsächlich, dass es kleine sogenannte Punktmutationen sind, in denen wir einen Effekt sehen. Das bedeutet, dass der DNA-Stress, also sozusagen die Notwendigkeit, die DNA zu reparieren, erhöht ist in den Pflanzen, die infiziert sind. Und dass dadurch eine erhöhte Mutationsrate entsteht. Was wir dabei nicht bedacht oder erwartet hatten, ist das, was wir sehen, dass es eine generelle Erhöhung ist der Mutationsrate. Wir sehen das nicht spezifisch für die Bereiche, in denen die Resistenz kodiert ist.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja, wäre natürlich auch für uns ein Traum gewesen, weil dann hätte sich natürlich da ein großer Kreis geschlossen und eine Hypothese wäre auch aufgegangen. Und ich glaube, das ist dann das, was man normalerweise dann Textbook-Knowledge nennt, wenn man wirklich etwas rausgefunden hat, was wirklich fundamentalen Fortschritt bedeutet. Aber hier haben wir letztendlich jetzt ein Finding, das wiederum Fragen aufwirft und so ist es halt oft in der Wissenschaft, wenn man etwas herausgefunden hat, stellt sich sofort die nächste Frage, warum das so ist. Und das sind wir jetzt. Aber ich würde sagen, unsere Ergebnisse schließen nicht aus, dass man eine erhöhte Mutationsrate hat in Regionen, die diese Resistenzen, diese Abwehren kodieren. Wir konnten es noch nicht zeigen, aber wir konnten auch nicht das Gegenteil beweisen. Was wir sehen können, ist, dass wir eine generell erhöhte Mutationsrate haben, die sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, das kann man dann, also ob das wirklich sinnvoll ist im Sinne von eine schnellere Anpassbarkeit der Pflanze, das kommt aus solchen Experimenten nicht raus und da muss man auch vorsichtig sein mit Überinterpretationen dieser Daten. Es könnte einfach halt eine erhöhte Reaktion auf Stress sein, ein Nebenprodukt dessen, dass die Pflanze halt mit einer Infektion zu kämpfen hat und gar nicht jetzt eine sinnvolle Antwort auf diese Infektion. Das ist eine Interpretation, die nicht zulässig ist, meiner Ansicht nach, von unseren Arbeiten. Aber es ist natürlich zulässig, daraus Hypothesen zu bilden und weitere Experimente zu planen, um dann zu sehen, ob da tatsächlich eine höhere Anpassbarkeit entstehen könnte.
Aber in diesen Bereichen, wo diese Verteidigungsgene, die Immunabwehrgene liegen, da seht ihr eine erhöhte Veränderungsfrequenz im Vergleich zum Rest vom Genom.
Leider nein. Wir sehen die im ganzen Genom. Nein, wir sehen die im ganzen Genom.
Also ich meine jetzt nicht stressinduziert, sondern generell.
Generell, also das stimmt. Ja, genau. Ja. Wir sehen eine erhöhte Mutationsrate ohne Infektion. Generell ist eine erhöhte Infektionsrate im Bereichen, die Immunabwehr kodieren, das ist wahr. Und das ist aber auch gar nicht so besonders, weil es viele Bereiche gibt, die unterschiedliche Mutationsraten haben. Also da ist die Immunabwehr nicht besonders, aber die Mutationsrate ist besonders hoch. So, das macht grundsätzlich schon mal Sinn. Aber es ist nicht so, dass eine Infektion, eine akute Infektion einer Pflanze zu einer nochmal erhöhten Mutationsrate in diesen Bereichen führt. Das ist nicht so.
Also zum Beispiel in Pilzen oder auch in Bakterien, da ist es ja oft so, dass es verschiedene erbinformationstragende Elemente gibt, sage ich mal. Und da ist zum Beispiel oft so, dass auf so kleinen zirkulären DNA-Elementen alle Gene sind, die das Bakterium zum Beispiel braucht, um sich an den Wirt anzupassen. Und da sieht man ja dann auch oft, dass die schneller sich verändern als das Kerngenom, wie man dann sagt. Aber in Pflanzen ist es nicht so. Das ist alles in den Chromosomen irgendwo drinnen und trotzdem ist ein Bereich da, der mehr oder schneller Veränderungen aufweist als ein anderer. Ist das so?
Genau, der Teil der Immunantwort, die uns interessiert, ist auch im Kerngenom. Und dieser Teil im Kerngenom, der interessiert uns eben bezüglich der Mutation.
Und es ist auch nicht ein extra Chromosom, auf dem dann alles ist, was die Immunabwehr betrifft, sondern das ist verteilt.
Das ist verteilt, das ist nicht zufällig verteilt im Genom, sondern man sieht auch, dass diese Bereiche nah beieinander liegen, das sogenannte Cluster der Immunantwort gibt. Das ist aber auch nicht unüblich für Pflanzen, das findet man auch im Menschen, solche Immunantwort-Cluster. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir ursprünglich gedacht haben, dass diese erhöhten Mutationsraten, die es ja auch gibt für diese Bereiche, dann aber vielleicht auch über eine Infektion erhöht werden könnten.
Wir haben jetzt eigentlich schon ganz viel über dein Forschungsprojekt im TRR356 Plant Microbe gesprochen. Ich würde jetzt gern noch mal den Titel sagen von deinem Forschungsprojekt. Und zwar heißt es auf Deutsch infektionsinduzierte Keimbahn und somatische Mutationsraten von Resistenzgenen bei Pflanzen. Hatten wir schon geklärt, ihr nicht rausgefunden, was ihr rausfinden wolltet, sondern neue Fragen gefunden. Aber jetzt noch mal die Frage, was sind eigentlich Resistenzgene?
Resistenzgene sind eigentlich alle die Bereiche im Genom, die Proteine kodieren, die für die Immunantwort zuständig sind. Und da gibt es dann natürlich auch alle Art von unterschiedlichen Immunantworten. Und der bestimmte Teil der Immunantwort, der uns da interessiert, sind Gene, die spezifische Faktoren, die einen Angriff von einem Pathogen auf die Pflanze mit sich bringt, erkennen können und dadurch dann zu einer sehr starken Antwort der Pflanze führen, nämlich Zelltod. Das heißt, die Pflanze wehrt sich am Ende auf Pathogene dadurch, dass sie einfach Teile absterben lässt, möglichst den Teil, der angegriffen worden ist, und damit dem Angriff und dem Pathogen die Grundlage zu entziehen. Und das ist eine sehr starke, das ist eine sehr verzweifelte Antwort letztendlich, aber diese Antwort kommt erst, wenn andere Immunantworten eben nicht erfolgreich waren. Und diese Erkennungsproteine, die sind kodiert in sogenannten R-Genen, und das sind die Gene, die uns eben sehr interessieren, weil die auch eine sehr hohe Variabilität, Unterschiedlichkeit zwischen einzelnen Pflanzen haben. Und das kann man natürlich auch damit erklären, wieder mit diesem Wettrüsten zwischen Pathogenen und Pflanzen, das, was ich vorhin erwähnt hatte, was die Pflanze braucht, um sich auch schnell auf die hohe Veränderbarkeit von den Pathogenen reagieren zu können.
Wie viele solcher R-Gene, R für Resistenzgene, braucht so eine Pflanze oder hat so eine Pflanze?
Wie viel sie hat und wie viel sie braucht, sind im Grunde zwei verschiedene Fragen. Und wie viel sie hat, da kann man jetzt bei so einer Modellpflanze, wie man sie im Labor gerne anschaut, sind es in etwa 200 verschiedene solcher Gene. Aber es gibt auch andere Pflanzen, wie zum Beispiel die Kartoffel, da haben wir tausende von solchen Resistenzgenen. Wie viel sie braucht und warum akkumulieren sich nicht mehr und mehr und mehr von diesen Resistenzgenen, die sind ja gut für die Pflanze, die können ja verschiedene Pathogene erkennen oder den Angriff von bestimmten Pathogenen erkennen. Ist eine Frage, die erst kürzlich gestellt worden ist, und man glaubt, dass diese Antwort der Immunantwort, der Zelltod, natürlich ein so starker ist, dass der nur dann ausgelöst werden soll, wenn die Pflanze auch wirklich angegriffen wird. Wenn in diesem Erkennen von einem Angriff ein Fehler gemacht wird, nämlich wenn die Pflanze denkt, sie wird angegriffen und da ist aber gar keiner, schadet sie sich wiederum auch selbst. Das heißt, diese ganze starke Immunantwort kommt mit Kosten, und diese Kosten führen wahrscheinlich dazu, dass die Anzahl dieser Gene im Genom dann doch limitiert sind. Und dass es einen Vorteil gibt, dadurch eben nicht zu viele auch zu haben.
In welcher Pflanze arbeitest du im Rahmen des THR-356?
Wir arbeiten mit der Modellpflanze der Arabidopsis thaliana oder Ackerschmalwand, und sind da in einer großen Gemeinschaft, weltweiten Gemeinschaft, die auf dieser Modellpflanze, der Pflanzenmodellpflanze arbeitet. Die hat keinerlei Sinn und Zweck, außer dass sie den Wissenschaftlern als Modellpflanze dient.
Schaust du dir solche natürlichen Varianten von Arabidopsis an oder hast du eine Variante und die schaust du dir an auf die R-Gene?
Wir machen beides in der Gruppe. Für den THR schauen wir aber nur auf ein einziges Genom, um dann die Veränderung in diesem Genom über Generation und Generation vergleichen zu können. Und da haben wir eben, sind wir mit der gleichen Mutterpflanze gestartet und haben Klone von dieser Pflanze genommen, sodass wir wirklich dann diese Pflanze, diese eindeutig genetisch gleiche Pflanze in verschiedenen Umwelten, das bedeutet also mit Infektion oder ohne Infektion, testen zu können.
Was sind das für Krankheitserreger, die eine Pflanze infizieren können, krank machen können und die ihr da testet?
Wir arbeiten mit einem Bakterium, und dieses Bakterium kommt eigentlich von der Tomate. Ist gar nicht ein natürliches Pathogen von Arabidopsis, aber das ist wiederum ein Bakterium, das von Wissenschaftlern für solche Studien eben immer benutzt wird. Und aufgrund der Vergleichbarkeit zwischen Studien hält man sich dann gerne an gewisse Standards und eben auch biologische Standards. Und darum haben wir das gleich gemacht. Ich sollte dazu sagen, dass wir dieses Material nicht selber produziert haben, sondern dass es eine Kollegin aus Sheffield, Lisa Smith, hat das für uns gemacht, dieses Experiment. Und das ist ein Experiment, das ist auch der Grund, warum wir das nicht selbst gemacht haben. Das ist ein Experiment, das hat über 8 Jahre gedauert, dieses Pflanzenmaterial zu produzieren. Und insofern waren wir sehr dankbar, dass sie das schon fertig hatte, als wir das brauchten.
Könnte dieses Wissen, das ihr da generiert, auch helfen, Pflanzen zu züchten, die besser gegen Krankheiten gewappnet sind, insbesondere mit Blick auf die Landwirtschaft?
Ich denke, dass ein großer, wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist, dass Genome sich verändern und dass wir dadurch ein Awareness erreichen, dass sich Genome verändern und dass Pflanzen und auch andere Lebewesen aktiv daran arbeiten, ihr Genom zu verändern, bestimmte Bereiche der Genome zu verändern, um sich somit weiterzuentwickeln, um somit resistenter und auch überlebensfähiger zu werden. Das heißt, Veränderung eines Genoms ist eine Notwendigkeit, um weiterzukommen und um zu überleben. Und Was wir aber in der momentanen Diskussion sehen, ist, dass es eine ganz große Abwehr gegen Genomveränderungen gibt und dass man eine Stabilität vom Genom als das Richtige sieht und dass man nicht in etwas reingehen soll, was von der Natur geschaffen ist, und sich dadurch eine Abneigung in der gesellschaftlichen Diskussion entwickelt hat gegen die gezielte Veränderung von Genomen. Und daher finde ich es eigentlich wichtig, zu wissen und in diese Diskussion mit einzubringen, dass Genome nicht statisch sind, sondern dass sich Genome verändern und dass sich etwas evolviert hat, was die Genomveränderung in gewissen Bereichen des Genoms weitertreibt und schneller vorantreibt. Und dadurch kriegen wir vielleicht auch dann eine Bereitschaft, selber in diese Genomveränderungen reinzugehen, zumal das ein natürliches Vorbild hat.
Also quasi auch in der Welt, in einer Umwelt, die sich ständig um uns herum und immer schneller verändert, ist es wichtig für die Pflanzen oder Lebewesen im Allgemeinen, bei diesen Veränderungen mitzuhalten, indem sie sich selber möglichst schnell verändert und anpassen kann. Und wenn wir diese Stabilität haben wollen, schaden wir eigentlich, weil sie dann der verändernden Umwelt nicht mehr hinterherkommen.
Ich denke, das ist für verändernde Umwelten wichtig, gerade jetzt da mit dem Klimawandel, durch die Temperaturveränderungen, durch den Klimawandel sehen, dass wir auf dem Acker und in Hainen Pflanzen stehen haben, die nicht mehr funktionieren, die vor 20 Jahren aber funktioniert haben. Und darum müssen wir jetzt selber eine Veränderung vorantreiben. Das muss jetzt in dem Fall nicht unbedingt eine genomische Veränderung sein. Das kann einfach auch eine Veränderung sein der Pflanzen, die wir anpflanzen. Aber das ist ja auch schon ein Hinweis darauf, dass wir was verändern müssen.
Ja.
Und ein Teil, in dem die Pflanzenwissenschaft helfen könnte, wäre natürlich eine gezielte Veränderung der Genome, um somit eine neue Züchtungsmethodik entwickeln, die viel schneller und viel rasanter Innovationen in die Pflanzen bringen könnte, als das, wie man das mit klassischer kreuzungsbasierter Züchtungsforschung machen kann.
So, wir sind jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten, aber was ich unbedingt von dir noch wissen möchte, ist, was ist die für dich persönlich spannendste Entdeckung, die du in deiner Karriere bisher gemacht hast?
Die spannendste Entdeckung, die wir gemacht haben, ist eine Entwicklung, keine Entdeckung. Und darauf bin ich wirklich stolz, weil wir es geschafft haben, einen Computeralgorithmus zu entwickeln, der sich einen biologischen Effekt zur Grundlage genommen hat. Also wir analysieren nicht nur Genome, sondern wir entwickeln auch Methoden, um Genome zu analysieren. Und was wir entwickelt haben, ist eine Methode, wie man zwei Genome miteinander vergleichen kann. Also wieder zurück zu dem Bild des Papierstapels. Man hat zwei Papierstapel, die sind 100 Meter hoch. Wie vergleicht man die denn eigentlich miteinander, um dann letztendlich rauszufinden, was die Unterschiede sind? Und da haben wir uns einen biologischen Effekt, nämlich das sogenannte Chromosome Annealing. Das heißt, wenn sich zwei Chromosomen in einer Zelle, das jeweilige Pendant, Vater- und Mutterchromosom, aneinander legen, dann gibt es da eine bestimmte Methode, wie die zwei sich finden, wie die beiden die gleichen Bereiche finden. Und diese Methodik, die eine biologische ist, haben wir uns angeschaut und haben die dann letztendlich in einen Algorithmus übertragen, um den dann zu benutzen, um Genome im Computer zu vergleichen. Und das ist ein herrliches Beispiel, wo uns die Biologie mal informiert hat und nicht immer andersrum, wo wir die Biologie analysiert haben. Und darum mag ich das sehr gerne. Und das ist auch ein Algorithmus, der wirklich täglich von hunderten Leuten auf der Welt benutzt wird und wir damit auch einen großen Erfolg hatten oder auch haben.
Dann wäre vielleicht das Paper zur Veröffentlichung dieses Algorithmus gleich eine gute Empfehlung für eine Publikation für unsere Shownotes. Aber vielleicht hast du ja auch noch andere Ideen, ein Buch, eine Doku oder einen Podcast, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne empfehlen möchtest, die wir hier einmal nennen können und vielleicht auch in den Shownotes verlinken können.
Ich bin ein großer Fan von jemandem, der gar nicht direkt in meinem Pflanzenforschungsbereich ist, sondern der eine Genomik von etwas ganz anderem macht, nämlich vom Neandertaler von Svante Paabo, den ich persönlich für einen wirklich sehr herausragenden Genetiker und Genomiker finde, der in den letzten Jahren den Vergleich des Neandertaler-Genoms mit dem menschlichen Genom gemacht hat, herausgefunden hat, dass im europäischen Mensch ein Teil Neandertaler noch zu finden ist und der dafür auch den Nobelpreis vor ein paar Jahren gewonnen hat. Und der hat ein Buch und das Buch liegt eben jetzt zu Hause, ist noch nicht gelesen, aber es liegt jetzt zu Hause. Das heißt Neandertaler und wir, und ich freue mich schon, das zu lesen, und ich glaube, dass das eine sehr gute Lektüre sein wird.
Das glaube ich auch, ja, super. Vielen Dank für die Empfehlung. Ich habe noch zwei Fragen und dann habe ich noch 7 ganz kurze Fragen für dich. Eine Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist, du wirst uns demnächst verlassen hier in München. Dich zieht's nach Düsseldorf, dort hast du einen Ruf erhalten. Wie ist es oder was bedeutet dieser Schritt für dich?
Nach Düsseldorf zu gehen ist für mich eine logische Weiterentwicklung und ich bekomme da eine Stelle, in der ich mich noch größer entwickeln kann als hier. Ich leite da einen Lehrstuhl für Pflanzenzüchtungsforschung mit einem direkten Bezug auf Nutzpflanzen. Mhm. Und momentan ist Düsseldorf auch the place to be in Deutschland für Pflanzenforschung. Mhm. Die haben gerade eben vor ein paar Wochen eine Erneuerung ihrer Exzellenzinitiative bekommen, in die ich jetzt mit einsteigen darf. C-Plus heißt dieses Konsortium. Und über dieses Konsortium haben sie es geschafft, in den letzten Jahren wirklich ein Who is Who der weltweiten Pflanzenforschung heranzuziehen und haben sich sehr entwickelt. Und ich bin froh, dass ich mit in diese Gruppe von Pflanzenforschern in Düsseldorf jetzt einsteigen kann. Was da noch attraktiv dran ist, die haben mir zu meiner Ausstattung der Professur gehört ein Feld und auch ein Traktor. Ich darf jetzt Traktor fahren lernen und das ist natürlich auch etwas, worauf ich mich freue. Klar.
Und ändert dieser neue Standort vielleicht auch für dich deine nächste Zukunftsforschungsfrage? Oder welche Fragen sind die, die du jetzt unbedingt in naher Zukunft lösen möchtest?
Ich glaube, was in Zukunft kommen wird, ist eine logische Konsequenz aus den letzten Jahrzehnten. Wir haben gelernt, wie man Genome entschlüsselt. Mhm. Das war Frederik Sanger, der Erste. Jetzt haben wir in den letzten Jahrzehnten gelernt, wie man Genome modifizieren kann. Und ich glaube, der nächste Schritt, der kommen wird, ist der Design von Genomen, der neue Aufbau von Genomen. Und das werden wir aber erst dann schaffen, wenn wir wirklich verstehen, was die Funktion der einzelnen Bereiche in einem Genom ist. Und in diese Richtung wollen wir gehen. Wir wollen verstehen, was sind einzelne Bereiche im Genom, die für bestimmte Aspekte in der Nutzpflanzenbiologie wichtig sind, um damit dann letztendlich auch zu immer noch effizienteren Pflanzen zu kommen.
Jetzt kommen wir zu meinen Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Relaxen am Screen oder im Grünen?
Im Grünen.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Zufallsfund oder lang geplantes Ergebnis?
Zufallsfund.
Mikrobenfreund oder Pflanzenliebhaber?
Pflanzenliebhaber.
Diversität oder Stabilität?
Diversität.
Alleine oder im Verbund?
Im Verbund.
Zwei Doktoranden oder ein Postdoc?
Ein Postdoc.
Vielen Dank, Corbinian. Das war super interessant heute mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute für den nächsten Schritt nach Düsseldorf.
Vielen herzlichen Dank, Dagmar.
Wenn ihr noch mehr zum Thema dieser Episode wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Shownotes. In der nächsten Folge freue ich mich auf das Gespräch mit Dr. Nora Eifler, die als Director DSD Project Management bei Novartis arbeitet und mit ihrer Musik Moleküle zum Leben erweckt. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder bei Pflanzen und ihr Mikrokosmos reinhört.